Voices, der Podcast. Ein Gespräch unter Freundinnen. Über Liebe und Freundschaft, Feminismus und Mutterschaft. Mit Helen Kaiser und Verena Heinz.
Hallo, Helen.
Hallo, Verena.
Da sind wir.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Hallöchen, ihr alle.
Wir müssen wir noch was einstellen und sind wir direkt soweit.
Machen wir direkt. Sag du mal direkt was.
Springen wir direkt ins kalte Wasser oder wie sieht's aus?
Ja.
Wir werden mal kurz warm.
Ja.
Wie ist es denn, Vreni?
Gut.
Cool.
Hier dann. Transparenter Podcast. Heute ist mein erster Menstruationstag.
Das erinnert mich direkt an früher.
Ja, ich habe gerade hier bei Helen zu Hause in der Küche angefangen
zu bluten. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Zu diesem neuen Zyklus des Loslassens.
Ja.
Ist das nicht schön, dass wir Frauen jeden Monat auch immer wieder was loslassen können? Eigentlich meine ich das auch halb ernst, tatsächlich.
Meinst du jetzt Blut loslassen oder?
Naja, es ist ja trotzdem auch immer so ein bisschen so eine Reinigung, so kann man es ja schon auch sehen.
Ja, das fühlt sich auch danach an. Nee, ja, das ist es auch, das stimmt.
Wenn man es ein bisschen mehr integriert und weniger sich dagegen wehrt. Ich habe jetzt tatsächlich in meinen letzten Zyklen, direkt voll das Knoten-Highlight.
Wir werden erstmal warm, da. Blut, hier, so los.
Nee, aber ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, ich hatte eine Weile, hatte ich wirklich ganz, ganz schlimme Schmerzen, also dass ich echt mich wie krank gefühlt habe.
Während der Periode?
Ja, am ersten Tag vor allem.
Ja.
Ganz schlimme Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Also ich habe mich echt wie ausgekotzt gefühlt.
Ja.
Und jetzt ist es seit ein paar Zyklen, ist es alles viel softer.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ich meine, es gab ja sehr viele Veränderungen in meinem Leben.
Ja.
Und ich habe aber auch immer so ein bisschen jetzt in der letzten Zeit gedacht, okay, ich versuche das einfach auch anzunehmen, dass das eben jetzt so ist und dass ich vielleicht an diesen Tagen mit mir selber ein bisschen nachsichtiger sein muss und ein bisschen softer sein muss und dass ich mich nicht so sehr dagegen wehre, also so ein Gefühl habe von, ja, aber es ist jetzt total kacke und es stört und ich kann jetzt überhaupt nicht, sondern dass ich denke, okay, dann ist jetzt heute einfach ein Tag, an dem bin ich empfindsam, an dem habe ich vielleicht manchmal irgendwie einen Schmerz, aber ich muss nicht sofort eine Schmerztablette nehmen, weil ich es nicht ertragen kann, sondern ich weiß nicht, vielleicht ist, ich hatte ja auch meine Ernährung umgestellt, vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass es dadurch ganz weniger doll
heftig ist. Also ja, es kommt natürlich auch immer drauf an, ob man sich dann das in den Momenten irgendwie nehmen kann. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch nicht immer Tage, also ich hatte teilweise, musste ich auch proben und hatte Reisetage und proben, also das war jetzt auch überhaupt nicht, dass ich, ach cool, ich kann jetzt einfach hier ein chilligen Zuhause machen.
Das wäre eigentlich das, was in unserer Gesellschaft mehr.
Ja.
Wo war das denn doch? In Island schon früh, wo die gesagt haben, wir brauchen die Frauen, dass die auch Periodenurlaub und sogar, ach, eine Freundin von mir hat mir jetzt erzählt, dass sogar früher das irgendwie in der Klassik, weil wir darüber gesprochen haben, dass die Stimme auch immer so beeinflusst ist durch den Zyklus, dass sogar in der Zeit der Periode die nicht gespielt haben, also die Opernsängerin.
In welcher Zeit war das?
Das müsste ich recherchieren, das ist gefährliches Halbwissen. Right here.
Ja, okay.
Das hat sie mir erzählt. Ja, weil also ich merke das zum Beispiel entweder rum, ist das um die Periode rum oder um den Eisprung herum, dass es viel belegter ist.
Ja, und, genau. Es kann aber auch, finde ich, beides sein. Also ist es bei mir gar nicht so, dass ich sagen kann, ja, es ist zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall immer besser. Also tendenziell würde ich schon sagen, es ist um den Eisprung herum besser, Stimme ist klarer und viel direkter da.
Ja.
Aber ich glaube eben auch immer, dass es zusammenhängt mit dem allgemeinen Wohlbefinden.
Ja,
einfach,
auf jeden Fall.
Also wenn Frau ihre Periode hat und sich generell einfach, Frau sich krank fühlt. Das ist schwer. Ich habe letztens ganz kurzer Einwurf, eine Mutter aus der Kita, eine sehr feministische Frau, die hat irgendwann letztens geschrieben, eins.
Was eins?
Ja, wenn eins sich im Unklaren ist über XY anstelle von Mann.
Und wenn man Mensch sagt?
Ja, vielleicht auch.
Weil eins klingt so.
Eins fand ich auch lustig.
Eins Mensch.
Frau.
Ja.
Na gut, also jedenfalls Deine Frau. Wenn ich meine Periode
habe. Und das macht es einfacher, ja.
Dann fühlt, ne, und ich mich dann einfach auch nicht so, ich fühle mich nicht so outgoing, ich fühle mich eher nach Rückzug.
Ich habe das ja eher, also heute schlägt schon auch.
Das auch auf die Stimme.
Ja, voll. Das kommt ja auch drauf an, wenn du dann auch noch scheiße geschlafen hast oder der Körper fühlt sich müde an, dann fühlt sich die Stimme auch müde an.
Genau, ist einfach nicht so hoch, ja.
Heute ist auch so einfach, dass der ganz, also es fühlt sich an, als hätte ich gestern Sport getrieben, aber
ja,
habe ich
ja,
nicht.
Ja, das kenne ich auch.
Ist wie so ein kleiner Kater auch.
Ja. Kater und Muskelkater.
Ja. Und ja, ansonsten geht es mir ja meistens besser, sobald die Periode dann losgeht. Also ich habe ja meistens, also ich fühle mich dann so dieses Verletzliche, dieses, ich möchte halt gerne einfach mich auf den Sofa setzen mit einem Tee und mit niemandem.
Eine Wärmflasche.
Eine Wärmflasche und ganz lange Summer I Turn Pretty gucken für immer.
Willst du da nicht in den Arm genommen werden?
Nee, ja. Weiß ich nicht.
Ja, man hat schon auch immer so eine Abwehr. Ja, ne? Also lass mich einfach in Ruhe.
Ja.
Fass mich auch einfach nicht an.
Ja, das habe ich halt, das ist bei mir immer dieses PMS-mäßige. Ne? Also bei mir ist ja mal eine Woche, so 7, 8 Tage bevor Periodenbeginn, da ist bei mir immer so der Peak an, haltet alle die
Fresse.
Merkst
du das auch richtig extrem? Also ist das wirklich ein ganz super extremer
Kipp? Ich habe schon so ein, zwei Tage, wo mir Sachen echt auf den Keks gehen. Und dann merke ich so, okay, warte mal, dann checke ich kurz in meiner App nach und denke so, ah ja. Und jetzt habe ich in einem anderen Podcast, das probiere ich jetzt aus, das habe ich jetzt mir auch gekauft, die haben Ashwagandha genommen. Und das habe ich jetzt mal gedacht, versuche ich im nächsten Zyklus auf jeden Fall mal.
Ja,
es ist nicht so, ich werde nicht zu einem komplett anderen, also Person, aber es gibt so, es nerven mich kleinere Geräusche und Sachen und ich werde einfach dünnhäutiger.
Das mit den Geräuschen finde ich so geil. Das ist bei mir so wirklich ein Lied von dir. Ja. Hast du das bei mir eigentlich auch, dass ich so Geräusche mache?
Jetzt möchte ich gar nicht damit anfangen, weil sonst fange ich an, auf Sachen zu achten. Nein, habe ich nicht.
Ja, alles klar.
Aber sobald man ja einmal so sowas gemerkt hat bei jemandem, dann kann man das auf einmal nicht mehr. Deswegen möchte ich das, außer bei meinem Partner, bei mir niemandem auch anfangen.
Okay, es wäre schlecht, wenn du das bei mir plötzlich hättest.
Aber
ja.
Doch, früher hatten wir das schon mal, weil du ja viel singst und so. Ich weiß schon, dass mich das manchmal auf jeden Fall, dass ich so neben dir saß und dachte so,
Hals, Maul.
Jetzt ist der Punkt gekommen. Okay. Oder sing doch einfach mal ein Lied.
Ja.
Ja, das habe ich schon, dass ich dann, vielleicht waren das auch so Tage. Das war
so geil, sing einfach mal ein Lied. Oh, baby, baby.
Ja, weißt du, das wäre schön.
Ja.
Nee, das habe ich schon mal gehabt, aber nee, nicht extrem. Mm. Also ich habe das auch tatsächlich am meisten natürlich bei meinem Partner, weil da fällt es mir
einfach. Der ist ja halt auch dauernd da.
Der ist halt dauernd da und der sitzt dann abends neben mir und
nervt dich. Ja, aber was ich habe, wenn das so ein paar Tage vor Periodenstart ist, dann merke ich, dass meine Gedanken einfach düsterer werden. Also dass ich so richtig, ich stelle das ganz regelmäßig fest, dass ich dann eher so negativ schaue auf, keine Ahnung, Ist-Zustand oder auch irgendwie in die Zukunft. Und das ist aber auch super regelmäßig und das geht auch wieder weg. Das ist super interessant.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte letzte Woche mit meinem Mann dann dieses besagt, da haben wir schon drüber gesprochen, dieses Gespräch, wo ich so geweint habe und so. Also ich will nicht sagen, dass ich das auch an einem anderen Tag hätte passieren können. Aber da war bestimmte Gefühle ganz extrem. So, ich bin gar nicht mehr, ich weiß noch, ich bin gar nicht mehr ich. Ich erkenne mich nicht wieder und wer weiß, ob ich das jemals irgendwie zurückbekomme. So. Und da habe ich gedacht, so, das waren sehr starke Gefühle, die auch gut waren, dass ich die ausgesprochen habe. Und die sind auch teilweise, fühle ich die auch an anderen, an guten Tagen. Aber an diesem Tag war es echt so
extrem.
Und da habe ich gedacht, so, das war schon auch in dieser Periode eben, in dieser Zeit vor dem.
Aber weißt du, was ich gerade dachte? Irgendwie ist es ja eigentlich auch was total Schönes, weil, also natürlich ist es doof, wenn es negative Gedanken sind und man sich generell einfach schlecht fühlt. Aber man wird ja auch sehr viel empfindsamer, ne? Also eigentlich generell empfindsamer und sensibler. Und vielleicht macht das aber auch, dass wir dadurch auch irgendwie näher an uns dran sein können, eben weil wir diese Sensibilität über diese Tage haben. Weil die Eisprungtage sind ja schon echt geprägt von, ne, dass man Sachen macht, dass man irgendwie eine Energie hat, so eine Macherenergie, Ideen hat, aber auch da einfach in ganz schnell so ein Flow kommt. Ne, und auch eher so ein Gefühl von, ja, das schaffe ich, das kriege ich hin. Ich habe ja mal gehört oder gelesen, keine Ahnung, dass Männer sich immer so fühlen wie Frauen rund um ihren Eisprung.
Ich hasse die einfach alle.
Wie geil ist das denn, ey? Das will ich auch haben.
Ja, aber dann habe ich wiederum auch mal gehört, dass die so ein bisschen mitgehen mit, je nachdem, wenn man zusammen, also dass die auch schon auch hormonelle Schwankungen haben.
Mhm. Ja gut, es bleibt natürlich auch jetzt, das nicht, jetzt prallt auch jetzt nicht an dem Partner ab, wenn die Frau diese wahnsinnigen Dinger durchläuft. Ja,
ich
meine,
was du meintest, das finde ich schon auch. Also es ist natürlich nicht schön, wenn man solche düsteren Gefühle hat. Andererseits glaube ich auch, dass es, also für mich jetzt da, an dem Tag war es gut, dass ich es rauslassen konnte und dass ich dann einfach mich dem völlig hingegeben habe. In einem Podcast von der Evelyn Weigert, das fand ich jetzt auch ganz lustig, die haben auch darüber gesprochen, weil sie wird scheinbar zum richtigen Arschloch, wie sie selbst sagt, in dieser PMS-Zeit. Mhm. Und dann haben sie sich gefragt, wann ist man jetzt wohl mehr man selbst? Wann bin ich wirklich ich in dieser Zeit?
Wer bin ich eigentlich?
Wer bin ich eigentlich? Oder in der Zeit, wo man eben nicht das Arschloch ist.
Ja.
Das ist ja dann eigentlich auch schon wieder spannend, weil man ist halt...
Man ist halt alle davon.
Alles davon. Ja.
Ja, das...
Genau. We're every woman.
Das, I'm every woman. Ja, das ist super interessant.
Ja.
Und dieses Gespräch, was du da hattest, könnte es sein, dass das eventuell mit unserem nächsten Thema zusammenpasst.
Wie geht's dir denn, Helene? Ach so. Wo findest du dich denn in deinem Zyklus? Wir waren doch mal jetzt neulich irgendwann mal ähnlich, oder?
Ich befinde mich, ich bin irgendwo in den eher guten so Richtung Eisprung bin ich.
Geil.
Ich bin
enjoy, ey.
In den guten Tag. Ja, ich meine, ich habe zum Beispiel letzte Nacht unfassbar beschissen geschlafen, fühle mich jetzt aber trotzdem nicht komplett zerstört heute.
Das ist gut, ja.
Vielleicht kommt das noch so gegen 2, 3, 4 Uhr.
Weiß, dann hat man immer schon das Gefühl, man hat schon so einen ganzen Tag hinter sich.
Als ich heute Nacht wach lag, dachte ich so, boah, das wird wieder so ein Tag, dass ich, wo ich irgendwie, wenn ich mein Kind aus der Kita abgeholt habe, einfach so ein Zerstörungsmoment habe, wo ich denke, ich kann mich jetzt nur noch aufs Sofa legen, kurz die Augen zu machen und schlaf dann ein, während er irgendwie Checker Tobi guckt.
Ach, das ist geil. Wann kann ich anfangen, dass der Sachen guckt?
Ja, also... Ich weiß nicht, ich glaube, mein Kind hat ja, weil ich damals ja diese Situation mit ihm im Krankenhaus hatte, hat er zu dem Zeitpunkt, hat er so kleine Maus- und Elefantenclips schon mal geguckt. Ne?
Ja.
Aber wenn du einmal anfängst, kommt er auch nicht wieder von
kein
los.
Kein Weg zurück, ne?
Also,
merkst du ja jetzt
kann
schon.
Kann man natürlich trotzdem sagen, nee, gibt's halt nicht, ist halt ein bisschen Krakelerei und dann hört es ja auch irgendwann wieder auf. Ne?
Ja, solange es noch nicht sein muss.
Ja,
lass ich das noch. Ja. Ist ja jetzt schon mit dem Handy so, ne? Dass der aber jetzt darf er sich dann da schon mal ein Foto angucken oder sowas. Und dann ist ja schon schwer, das wieder zu.
Jetzt stell dir mal vor, das bewegt sich noch, das Bild. Ja,
nein.
Das ist völlig krass.
Ja.
Ja, genau. Ansonsten. Ja, also das sprengt jetzt den Rahmen, darüber zu sprechen, wie es mir geht. Aber sagen wir mal, es geht mir eigentlich im Großen und Ganzen geht es mir ganz gut.
Das ist gut.
Mit ordentlichen Ups und Downs.
Ja.
Genau. Aber an sich.
Vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen was von, wie es uns geht, in den nächsten
Kategorien. Genau. Nächste Kategorie.
Kommt jetzt.
Freischaffende Künstlerinnen und Mamas.
In unserer nächsten Kategorie freischaffende Mamas und Künstlerinnen möchten wir nämlich über folgendes Thema sprechen. Es ist, glaube ich, sowohl dir als auch mir, ich weiß nicht, wie es genau passiert ist, jedenfalls haben wir irgendwann festgestellt, dass in unserem Social Media Feed vielfach das Thema frühkindliche Fremdbetreuung reingespült wurde. Ne? Und es ging darum, ab wann geben wir unser Kind in die Kita. Und vor allem kam aber viel Inhalt dazu, dass das eigentlich ganz, ganz schlecht ist für die Kinder, wenn sie unter einem Jahr oder
die sind
unter
im Prinzip
zwei
schon
Jahren
versaut,
verdorben fürs Leben in die Kita gehen.
Ja.
Und also ich erinnere mich, dass wir schon irgendwie angefangen haben. Ich glaube, dass es ein bisschen so war. Wir haben viel darüber geredet, weil es bei dir eben einfach Thema wurde, weil dein Kind eingewöhnt wurde.
Ja, genau.
Und die Telefone gelauscht haben und dann wurden uns auch ganz viel Inhalt dazu direkt irgendwie reingespült.
Und man selber hat ja auch schon, also Gefühle, so von sich aus schon Gefühle dazu. Allein schon mit dem ersten Loslassen, dass der jetzt eben da ist. Ne? Und dann, also ich habe schon auch aktiv dann irgendwie auch Sachen da mal zu gesucht, weil ich entweder meine Sorgen oder meine Nicht-Sorgen bestätigen wollte. Und dann merkt man halt einfach, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist.
Es ging quasi drum, ist die frühkindliche Fremdbetreuung schädlich fürs Kind oder kann man das guten Gewissens machen?
Ja.
Und da haben wir dann, also ich habe wirklich viel auch, das hat mich sehr beschäftigt, weil ich natürlich selber auch gemerkt habe, dass mich das immer wieder, immer wenn ich irgendwelche Reels gesehen habe, das ist natürlich auch diese Social-Media-Inhalte immer nur so kurz und knackig, immer nur so on point irgendwie so ein Statement, das hat mich natürlich teilweise sehr getroffen, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, weil mein Kind wurde vor einem Jahr eingewöhnt oder mit eins eben in die Kita gegangen ist. Und ich mich immer wieder dabei ertappt habe, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, was habe ich meinem Kind angetan? Jetzt habe ich den so früh in die Kita gegeben und das war total schlecht in der Zeit. Und es war ja dann auch noch Corona und ich hätte ihn ja auch betreuen können, weil ich musste ja zu der Zeit gar nicht arbeiten. Und genau, das ist so diese eine Seite der Medaille. Ich habe aber sehr viel gesprochen. Also ich habe gesprochen mit Freundinnen, ich habe mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Wir haben super viel drüber gesprochen. Ne? Du bist ja keine Freundin.
Ich bin ja deine Business- und Podcast-Partnerin.
Genau. Nee, ja. Aber ja, und das ist da halt einfach, dieses Thema kann man aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, ne?
Ja. Und es treffen halt super viele Meinungen und Gefühle aufeinander auch, die es halt super schwer machen, ne? Auch genau. Da zu unterscheiden.
Ja.
Oder was zieht man sich selber auch an, ne? Weil du ziehst dir ja selber auch, das gibt dir ja direkt ein Gefühl.
Ja.
Wenn irgendjemand sagt, ich habe mein Kind schon mit einem halben Jahr in die Kita gegeben, finde ich okay. Also ich habe Freundinnen von mir, die damit total fein waren und die sich das auch für sich gerechtfertigt haben. Ja, und ich dann dieses Judgen, was man natürlich auch irgendwie hat oder dieses, ach krass, das könnte ich nie und warum kann ich das nicht oder warum empfinde ich das als krass früh. Also kommt super viel zusammen.
Genau, irgendwie. Und man ist dann direkt wieder in diesem Ding, dass man eigentlich das Gefühl als Mutter, wir können ja jetzt nur von uns als Müttern sprechen, das Gefühl hat, okay, man kann es eigentlich nicht richtig machen, denn so, egal wie man es macht, es gibt natürlich immer irgendwie Kritik.
Ja.
Wir haben dann ein bisschen gesucht, ein bisschen irgendwie im Internet mal geschaut auf diversen Seiten. Es gibt eine ganz gute Seite, wie ich finde, gute-erste-kinderjahre.de. Da gibt es eine Übersicht bekannter Studien zur Kita-Betreuung U3.
Ja. Ich muss ins Mikrofon sprechen.
Ja? Du musst ins, ja, genau.
Ja.
Und da ist eigentlich so ein bisschen der Konsens der verschiedenen Studien, also es führt jetzt, finde ich, viel zu weit, das ist auch eigentlich ein bisschen langweilig, aber es gibt wohl eine meistzitierte Nicht-Studie, das ist National Institute of Child Health and Human Development, das ist ein amerikanisches Forschungsinstitut, die hat zwischen 1991 und 2009 über 1000 Kinder und Familien untersucht. Es gibt aber also wirklich ohne Ende Studien dazu, die sind teilweise aber auch sehr hoch subventioniert gewesen. Da weiß ich nicht, eine heißt Early Childhood Longitudinal Study. Sorry, das ist alle auf Englisch, habe ich jetzt nicht geübt.
Ja.
Genau, Entwicklungs- und Familienforscher äußern sich dazu, Psychologinnen. Dann gibt es Nachuntersuchungen von dieser Nicht-Langzeitstudie und genau, dann gibt es eine Quebec-Studie, Züricher Projekt zur sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und eigentlich sagen all diese Studien, dass die Betreuung, die Fremdbetreuung von Kindern unter 3 Jahren, vor allem in den ersten beiden Jahren, absolute Nachteile hat für die Kinder. Dass die Kinder quasi nachhaltig geschädigt werden dadurch, ja. Dass
inwiefern?
Zum Beispiel dann im späteren Lebensverlauf häufiger Aggressionen, Angstzustände, Depressionen, ADHS etc. auftreten. Verschlechterung sozialer Kompetenzen, Verschlechterung des Gesundheitszustandes und so weiter.
Güte. Ja.
Also wenn man jetzt nur diese Studien sich durchlesen würde, dann kann man gar nicht anders als zu dem Ergebnis kommen, das ist einfach schlecht. Das Kind
tut
darf
nicht
fremdbetreut werden.
Ja.
So, dann gibt es aber auch, finde ich, was ich ganz gut finde an der Seite, gibt es einen Punkt Widersprüchlichkeit mancher Studien. Da schreibt eine Autorin, dass es eben schwer zu differenzieren ist, welche Variablen diese Ergebnisse beeinflussen. Ne? Dass zum Beispiel, ich habe zum Beispiel auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, weil das mich das sehr beschäftigt hat. Zum einen ist es ja so, dass Studien auch häufig subventioniert werden. Ja. Oder so. Man möchte man stellt eine These auf und man möchte diese These am Ende dieser Studie bewiesen haben. Mhm. Deswegen kann man auch so viele Daten erheben und rumrechnen, bis man am Ende zu dem gewünschten Ergebnis kommt. Das ist ja auch eine Eigenart von Studien. Wenn sie dann auch noch subventioniert sind, keine Ahnung von woher, aber dann gibt es vielleicht auch irgendwo noch ein anderes Interesse daran, dass solche solche Ergebnisse dabei rauskommen. Ne? Ja. Dann sagt eben diese Autorin, hier Gisela Geist heißt sie auf dieser Webseite, dass die Variablen, die eben nicht zu differenzieren wären, man wüsste zum Beispiel nicht, was die Verteilung. Genau, also oft wären einfach die Stichproben bzw. die Grundmengen für eine Aussage zu klein. Häufig streuen die Daten so sehr, dass die Aussagekraft des Mittelwerts fraglich ist. Fremdbetreuung ist nicht einheitlich definiert. Ja. Und so wird zum Beispiel in manchen Studien die nicht mütterliche Betreuung, sogar die Betreuung durch den Vater, Ausrufezeichen in Klammern, Großeltern etc. als Fremdbetreuung interpretiert. Okay. Dann gibt es manche Studien, wie zum Beispiel die Dresdner Studie, norwegische Studie, wo die ausschließlich Elternfragebögen zur Datengewinnung eingesetzt haben. Da ist natürlich auch klar, dass Eltern eventuell befangen sind und dass sich das Bild total verzerrt, dass eben auch zum Beispiel Eigenschaften, die vielleicht sogar als positiv, ne, die Kinder sind ganz ruhig und verhaltensunauffällig und so weiter, vielleicht gar nicht unbedingt so was Positives sein könnten. Es könnten ja auch psychische Einschränkungen sein.
Zu angepasst.
Genau, sowas.
Ja.
Und das fand ich irgendwie daran ganz gut. Ich finde interessant, also so in meinen Gesprächen, die wir miteinander hatten und auch die
ich. Und du mit deinen Freundinnen noch.
Genau, ich mit dir und mit meinen Freundinnen.
Ja.
Naja, also das zum einen habe ich gedacht, es ist ja interessant, dass in Zeiten von Populismus und Rechtsdruck vermehrt soziale Inhalte einem reingespült werden, wo es heißt, nee, es ist aber wirklich besser, wenn die Frau zu Hause bleibt bei dem Kind. Beziehungsweise, es wird ja nicht so explizit gesagt, aber letztendlich da, wo wir sind in dieser Entwicklung, ist es ja de facto so, dass meistens halt die Mutter zu Hause bleibt, wenn die Frage sich stellt, wer von beiden Elternteilen bleibt denn jetzt zu Hause, wenn das Kind zu Hause betreut werden soll, dann bleibt, ist es meistens die Mutter.
Ja.
Und ich finde durchaus, dass das irgendwie eine Rolle spielt, dass man sich fragen muss, okay, wo kommt das denn her, dass man ausgerechnet jetzt das irgendwie vermehrt
liest und hört. Ja.
Hat das nicht vielleicht eigentlich auch einfach, ist das so gewollt?
Ne? Ja.
Und so funktioniert das ja auch, dass die sozialen Medien unterwandert werden mit Informationen und mit Statements, wo man anfängt, an Dingen zu zweifeln. Und dann natürlich kommen wir halt dazu, was dann vielleicht auch bei dir Thema gewesen ist in dem Gespräch mit deinem Mann. Es ist halt eben auch alles nicht so super easy als freischaffende Künstlerin und Mutter, das alles zu handeln und das irgendwie zu entscheiden, beziehungsweise der andere Part von uns ist halt eben auch super, super wichtig.
Ne? Ja.
Und das zum Beispiel eben auch, ne, also auch so, das ist das Letzte, was ich sage, so Faktoren wie zum Beispiel die psychische Gesundheit von Eltern. Ne? Also
du hattest
sein, dass die Kinder in der Fremdbetreuung, ne, kriegen sie mehr Zuwendung als vielleicht zu Hause.
Ja.
Die finanzielle Situation spielt ja nun eine riesengroße Rolle.
Ja,
also
absolut.
Wer kann es sich denn bitte leisten, drei Jahre zu Hause zu
bleiben? Ja, das ist ja eben das Ding. Ne? Wenn man jetzt das als Arbeit, als Care-Arbeit sehen würde, ne, die gezahlt wird, also wenn man jetzt sagt, das Kind wird zu Hause, bis wie es jetzt bei unserer Elterngeneration häufig noch war. Also ich bin mit 4 in den Kindergarten gegangen. Krass.
Ja, ich glaube.
Das lag auch ein bisschen am Geburtstagszeitpunkt. Aber dass, wenn man sich jetzt sagt, okay, 4 Jahre bleibe ich zu Hause und ich werde auch dafür bezahlt, also das wird aufgefangen, dass eben das Kind zu Hause betreut werden kann. Ne? Mhm. Also ich meine, man zahlt ja auch, wenn der Staat dann sagt, okay, dann fangen wir das irgendwie auf.
Mhm. Erziehungsgeld,
Care-Arbeitsgeld, all diese Milliarden von Euros, die ja eigentlich erwirtschaftet werden durch Frauen, die ja auch ältere Familienmitglieder pflegen und all das.
Ja.
Das ist halt alles verlorene Arbeitszeit. Mhm. Ne? Natürlich ist es immer so schwierig zu sagen, ja, wenn ich mein Kind betreue, ist es Arbeit. Aber
naja, sie leben halt in einer Zeit, in der das halt jetzt benannt wird und ja, wo einfach klar ist, es ist Arbeit. Ja, ja. Damit spricht ja kein Mensch irgendeiner Mutter ab, dass die Mutter ihr Kind nicht liebt und nicht gerne Zeit mit dem Kind verbringen möchte.
Das ist natürlich auch ein Teufel, den man selber immer so ein bisschen auf der Schulter spürt. Ne? Dass man so denkt, so, wenn ich das jetzt, weil ich habe ein bisschen manchmal dasselbe Dilemma, was du jetzt am Anfang auch gesagt hattest, in Corona-Zeiten. Irgendwo habe ich natürlich, ich hätte schon mehr Zeit. Ne? Ich könnte natürlich auch das so einteilen, dass der vielleicht mein Kind irgendwie nur einen gewissen Zeitraum in die Kita geht, ne? Weil ich könnte es als freischaffende Künstlerin mir einrichten.
Naja,
ne?
Trotzdem hast du das die ersten zwei Jahre ja auch gemacht und trotzdem hast du ja auch gemerkt, wenn man angewiesen ist, es so frei zu gestalten, ja, dann kann halt mal eine Oma kommen für ein paar Stunden und vielleicht eine Babysitterin mal kommen für ein paar Stunden, aber es ist einfach nicht dasselbe. Und was eben passiert, ist ja auch, wenn das Kind in der Kita ist, es gehen ja Kapazitäten im Kopf auf und das ist das
für
Wichtige.
Mich,
für dich, genau. Für jede Mutter, das ist ja das,
ich dachte, meins fürs Kind.
Das Wichtige, für uns Eltern dann einfach
total.
Oder für uns Mütter.
Du musst ja auch erstmal wieder in den Modus reinkommen. Ne? Ja, wenn ich weiß, ich habe 3 Stunden, dann bin ich ja nicht in 3 Stunden auf einmal super produktiv, kriege richtig viel hin. Und
nee, genau, dann bist du eben auch nur beschäftigt mit Haushalt und Care-Arbeit, also das, was da halt irgendwie dranhängt.
Ja.
Und dass man aber wieder anfängt zu überlegen, okay, was, ne, oder überhaupt fühlt, wo soll es denn eigentlich hingehen?
Total.
Oder man eben Kapazitäten hat, Sachen abzuarbeiten, ne? Die irgendwie anstehen, das hat man ja wirklich erst ab ein paar mehr Stunden als 3 Stunden.
Ja, und ich habe dazu einen Artikel gelesen, auch von einem Psychologen, der meinte, dass wir Eltern heutzutage auch diesen Anspruch haben und vor allen Dingen Mütter, weil man kriegt das überall suggeriert, ich muss in allen Lebenslagen brillieren. Ne? Also ich muss mein Kind auch immer wenn wir zusammen sind, muss das qualitativ absolut hochwertige Zeit sein und es muss immer irgendwie, weiß ich nicht, pädagogisch anspruchsvoll und stimulierend und kreativ und was weiß ich sein. Im Job müssen wir das auch noch sein.
Wir sollen aber auch eine tolle Partnerin sein, wir sollen super toll aussehen, tolle Freundin, wir sollen aber auch super viel Selfcare und einfach nur
das
Zeit
haben wir
für
auch
uns
noch,
haben.
Wann das denn sein soll, weiß ich nicht genau.
Nachts.
Wenn ich schlafe, das ist meine Selfcare. Ja, aber das ist eben auch fürs Kind eigentlich, Quatsch ist, weil das kannst du eben nicht den ganzen Tag machen. Das geht nicht. Ne?
Genau.
Das musst du dann eben sagen, okay, dann habe ich lieber, dass wir uns nachmittags treffen irgendwann und dann kann ich mich auf mein Kind konzentrieren.
Absolut.
Weil ich habe neulich mit einer Freundin auch darüber gesprochen, die mehrere Kinder hat, die sagt, mal angenommen, ich hätte mein kleines Kind jetzt noch zu Hause vormittags, dann hätte ich gar nicht die Zeit, mich jetzt mit dem die ganze Zeit hinzusetzen und zu beschäftigen, weil ich würde Wäsche waschen, ich würde einkaufen gehen, ich würde versuchen, den Haushalt irgendwie noch. Das ist gar nicht so, der kriegt von mir gar nicht so viel Qualität, außer dass der halt bei mir ist. Ne?
Ich meine, das ist natürlich
halt die Frage,
trotzdem auch die Frage, also ich meine, selbst da könnten Kinder können das ja auch lernen, dass das eben auch mit dazu
müssen
gehört.
Sie, musste
genau.
Mein Kind bei mir ja auch.
Ne?
Ich habe ja auch
anders?
Nicht die ganze Zeit nur mit dem gesessen. Und
ja, eben. Und trotzdem ist es natürlich einfach eine Belastung, weil man natürlich auch weiß, es ist eben nicht so super easy, das alles mit dem Kind zu machen, weil
das Kind sagt meistens nicht, mach das jetzt mal Mama in Ruhe, ich warte hier auf dich.
Ja, wir ziehen uns jetzt an, dann gehen wir einkaufen, gar kein Problem. Und das ist dann natürlich irgendwie trotzdem auf der anderen Seite ja auch, schon auch vielleicht Vorteile gibt für Kinder, die in die Kita gehen, ne? Oder dass eben, dass sie häufig irgendwie kognitiv weiter sind für ihr Alter, dass sie sich sprachlich gut entwickeln, dass sie ja natürlich schon auch irgendwie Sozialkompetenzen entwickeln, weil es eben nicht, ja, sie müssen ja lernen, Frust auszuhalten. Ne? Also das ist natürlich auch was, also es gibt noch eine andere Studie, die Cortisol-Studie und mehrere Cortisol-Studien, wo einfach untersucht wurde, okay, wie hoch ist das Stresshormon Cortisol im Blut von diesen kleinen Kindern? Und das war wohl in allen Studien wahnsinnig hoch.
Das ist ja auch logisch.
Dass es aber so hoch gewesen ist über einen längeren Zeitraum vergleichbar mit dem mit der Belastung eines Managers oder sowas. Also schon sehr extrem.
Ja,
und dass dann aber nach einer Weile eben diese Stressregulation nicht mehr so gut funktioniert. Also dass die Kinder dann eher auch erschöpft sind. Ne?
Ja.
Was ich dann noch gefunden hatte, fand ich irgendwie ganz interessant auf Erzieherin.de hat die Psychologin Christine Rankel, wenn ich meine Krakelschrift hier raukel. Scheiße.
Krakel heißt sie mit Nachnamen. Krakel. Christina Krakel.
Hat sie jedenfalls gesagt, dass Kinder in den ersten Jahren kein so klares Bild von ihren Eltern haben können. Quasi, dass sie eigentlich nur sich vergewissern können, dass die Mutter oder der Vater da sind, indem sie die auch sehen. Das heißt, wenn diese Personen quasi weg sind, wie bei Hunden so ein bisschen, dann ist es komplettes Auseinanderfallen, weil diese Person ist nicht mehr da und sie können sich dieses Bild nicht zurückholen. Oh. Das fand ich interessant. Und dass sie gesagt hat, erst mit 3 Jahren bleibt dieses Bild eigentlich stabil.
Da also ein visuelles denken, Bild? Also
genau.
Ein, okay.
Und da musste ich daran denken, dass wir nämlich in der Kita gab es für unseren kleinen, alle Kinder hatten ein kleines Büchlein, wo Fotos drin waren, ne, mit uns und den näheren Bezugspersonen.
Ja, ich glaube, das gibt's.
Ja, genau. Da dachte ich, okay, vielleicht eben auch deswegen, weil damit die Kinder sich das wieder reinholen können. Und das ist natürlich auch schlimm, das zu lesen. Ne? Und wenn ich das lese, dann denke ich so, um Gottes Willen, mein armes Kind, und was habe ich getan? Und trotzdem weiß ich auch, dass in der Zeit, in der und ich merke auch, ich komme dann in so eine defensive Haltung. Ich denke, ja, aber es ging halt nicht anders. Und es war Corona und ich hätte zwar theoretisch die Zeit gehabt, aber diese Zeit war so hart, weil es eine absolute Existenzkrise gewesen ist. Und das auch natürlich einfach auf unsere Beziehung abgefärbt hat und das einfach alles so, so belastet war, dass das eine Entlastung war und dass das, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist was Gutes. Was
und das müssen wir uns vielleicht auch angewöhnen, wir Mütter dann, dass man sich das traut zu sagen. Und ich glaube, so mein Thema war auch, wo mir das auch oft gespielt wurde, ist dieses Insta, so Momfluencer Content, wo es auch wirklich viele tolle gibt, denen ich auch gerne folge, die halt einen super realen Content genau, diese Influencerinnen, Momfluencerinnen, also es gibt wirklich viele tolle, die ich auch super finde. Aber es gibt eben auch einige, die einem dann einfach ein total schlechtes Gewissen vermitteln, weil sie sagen, wir haben beschlossen, dass unsere Kinder, also dann kommt ja auch oft so schulfrei, auch ohne Schule und dann ohne Kinder, Kita, weil die Kinder wollen lieber bei uns sein. Das glaube ich auch alles, aber ich finde es so schwierig, auch daran, weil es ist ja eigentlich ein mutterpositiver, feministischer Content, um es mal so zu, oder das ist zumindest vielleicht, was sie versuchen zu sein oder was sie suggerieren. Ja. Aber dieses schlechte Gewissen machen anderen Müttern gegenüber, die es irgendwie nicht anders, entweder jobmäßig oder finanziell nicht anders können. Mhm. Oder auch, wo ich sage, ich bin auch froh, die Zeit wieder für mich zu haben. Ich bin froh, dass ich zum Sport gehen kann. Ich bin froh, dass ich mich einfach aufs Sofa setzen kann und meine Nudeln vom Fernseher mal essen kann, wenn ich das möchte. Und wenn ich danach noch einfach aus dem Fenster starren möchte, während ich meinen Kaffee trinke, dann tut mir das gut. Und dann gehe ich mit einem Gefühl in die Kita nachmittags, wo ich mich auf den freue und Bock habe, ein paar Stunden was mir zu überlegen, wo der eine coole Zeit oder mit dem in Ruhe zu Hause. Und ich finde das so gemein, weil mein Rant ist gleich vorbei, aber deren Job ist es, Influencerin zu sein. Und deren Kinder werden jetzt nicht unbedingt immer gezeigt, also mit dem Gesicht, aber deren Job ist es, ihr Leben mit ihren Kindern zu filmen.
Ja, voll.
Dann ist es natürlich blöd, wenn die Kinder nicht da sind oder in der Kita sind, aber deswegen, ich will den... Sorry, ich habe keinen Content, weil die sind nicht da. Deswegen warte, ich schicke die doch nicht in die Kita. Das ist gemein.
Ja.
Also das will ich denen natürlich nicht allen vorwerfen, aber dann denke ich, ja gut, mein Job ist es halt nicht zu filmen, was ich meinem Kind morgens zum Frühstück mache und wo wir danach im Wald herlaufen.
Ja.
Und das ist toll, dass es denen einen Job gibt und dass die Familien das auch für sich so entscheiden und dass das denen gut tut. Aber ich finde das schwierig.
Das ist toll,
Das ist echt toll für euch. Nee, wenn es so ist, prima. Ne? Aber ich finde es schwierig, anderen dann quasi das ist ja auch ein Gefühls- und eine Meinungsmache, die da entsteht, die uns anderen Müttern nicht gut tut.
Ja.
Natürlich kann ich mich dafür entscheiden, diesen Leuten nicht zu folgen, aber es kommt ja immer wieder einfach auf einen zu. Und dann liest du dir noch die Kommentare durch.
Du kannst ja entfolgen.
Nee, ich folge denen ja auch nicht.
Also
manchmal kommt man halt, wird einem was vorgeschlagen und dann ist man ganz kurz drin in diesem scheiß Rabbit Hole. Aber dann denke ich halt so, warum? Warum?
Mhm.
Ich meine, das spiegelt sich natürlich auf unseren ganzen Social Media Landschaft jetzt wieder, aber warum muss ich das, was ich mache, als Wahrheit hinstellen und dadurch anderen, gerade Müttern, die so vulnerabel sind in ihren Situationen, wo man die ganze Zeit zweifelt an all dem, was man macht und wie man sich fühlt und ob man alles richtig macht, warum muss man denen dann auch noch das Gefühl geben, wenn du dein Kind in die Kita schicken musst oder willst, ist es scheiße und dein Kind wird versaut. Sorry. Dein Kind wird wieder ein Psycho. Hättest du mal besser zu Hause gelassen.
Na, Psycho darf man, glaube ich, auch nicht sagen.
Oh, das darf man nicht sagen. Entschuldigung, ein Sozio
wird einfach später darunter leiden. Ne?
Okay, so, danke.
Das ist ja vielleicht das
Political Correctness.
Ich habe zwei Sachen. Und zwar hast du irgendwie gerade in deinem Rant gesagt, das wäre vielleicht ja feministisch. Ne, wenn dann so eine Momfluencerin dann sagt, also ich lasse mein Kind jetzt nächsten 80
Nein, ich meine, nee, was ich meinte, ist, da dass die eigentlich feministischen Content oder sich als, weil sie halt Mütter sind, die selbstbestimmt sind, was sie nach außen darstellen möchten, glaube ich, ist ja schon, dass sie feministischen Content machen, dadurch, dass sie eben als Mütter selbstbestimmt ihr Leben darstellen im Internet.
Ja, da stelle ich mal direkt irgendwie wie wahnsinnig unabhängig und selbstbestimmt kann das eigentlich sein, wenn man sagt, ich betreue mein Kind einfach 3 oder 4 Jahre zu Hause, weil ich muss nicht arbeiten, weil die Lohnarbeit macht mein Mann.
Beziehungsweise Instagram. Weißt du?
Okay, wenn es tatsächlich so wäre und diese Frauen damit so viel verdienen, dass das und sie wirklich alleine sind, okay, dann ist das vielleicht dann tatsächlich eine unabhängige Frau. Mhm. Aber in vielen Fällen wird ja auch von Momfluencerinnen, ich weiß nicht, das fehlt mir vielleicht ein bisschen, ich bin da auch nie auf die Suche gegangen, aber trotzdem sehe ich vor allem und natürlich sehe ich das auch nochmal stärker, seit ich wieder getrennt bin, es sind vor allem einfach Momfluencerinnen, die in einer kleinen Familie leben und die in einem stabilen Kernfamiliensystem leben, wo man davon ausgeht, man weiß es natürlich nie, ne? Es kann auch sein, dass es ganz anders ist. Aber ich denke mir immer, solche Sachen entstehen ja auch daraus, dass man viel Zeit zu Hause hat mit den Kindern und dass man irgendwie dann da wieder eine Beschäftigung draus macht und wieder vielleicht auch wieder ein Business draus macht. Mhm. Aber es entsteht ja nicht, weil man die ganze Zeit irgendwie einen anderen Job macht. Und dann denkt man sich so, hey, die letzten 2 Stunden des Tages werde ich aber noch Momfluencerin.
Nee, auf keinen Fall.
Ich will jetzt auch nicht die Momfluencerin haten, ne? Nee. Aber ich habe trotzdem auch immer ein sehr ambivalentes Gefühl dazu. Und
das meine ich ja auch, du kannst
vor allem finde vor allem einfach den wirtschaftlichen Aspekt dahinter. Das ist der größte eigentlich. Da. Es gibt einfach für viele Familien, für viele Frauen auch einfach nicht die Möglichkeit, ewig zu Hause zu sein. Dann ist es natürlich auch immer noch strukturell so, dass dass meistens dann der Mann mehr verdient in so einem ganz normalen Angestelltenverhältnis und Ehe und so weiter, dass wenn dann jemand zu Hause bleiben würde, dann wäre es eben die Frau. Und also ist es für die Frauen ja super wichtig, wie wir alle wissen, dass wir früh wieder arbeiten gehen. Oder dass wir, und dann ist es in unserer Selbstständigkeit, in unserer Freiberuflichkeit, wenn wir 3 Jahre zu Hause bleiben, da sind wir einfach raus aus allem.
Dann gibt es uns
da
nicht
fragt mehr. Uns keiner mehr für irgendwas. Also es ist halt kompletter Bullshit. Man kann es einfach überhaupt nicht. Man kann es nicht machen. Und dann gibt es natürlich auch andere.
Das finde ich da ja auch fies dran. Für viele ist es eben keine Option. Ne? Und, und dann aus einem finanziellen Aspekt raus und dann eben auch aus einem Aspekt raus, ich möchte auch nicht.
Genau, da eben diese.
Oder beziehungsweise ich möchte arbeiten. So.
Genau, dass es eben diese Seite gibt, die auch super wichtig ist und wo ein Kind ja auch mitbekommt, ich habe eine zufriedene Mama, weil die macht vielleicht auch noch was Cooles. Und mit der Zeit kriegen diese Kinder ja auch raus, was das dann ist und sehen, dass Arbeit auch was sein kann, was Spaß macht, was jemanden erfüllt. Und jetzt hatte ich noch irgendwas sagen wollen, das habe ich verloren.
Ja. Also was noch zu der Betreuung. Ich habe neulich einen Podcast gehört mit einer Tagesmutter. Und da wurde sie halt auch gefragt, wie kann ich denn zum Beispiel schauen oder das Gefühl haben, dass es meinem Kind gut geht, wo es ist. Ne? Weil man hat natürlich keine Kamera da und kann gucken, wie läuft das da den ganzen Tag. Ne? Und ich glaube, das ist ja die Sorge, die vielleicht viele Eltern oder Mütter dann auch haben, so ist mein Kind da gut aufgehoben oder fühlt es sich wohl. Und dann hat sie ja auch gesagt, man kann halt auch kleine Sachen checken. Laufen die Kinder zu den Erzieherinnen, sitzen die schon mal auf dem Schoß, wollen die kuscheln, suchen die Nähe. Ne? Und einfach auch ein Stück weit diese Intuition zu gucken, wenn ich da bin und mit denen spreche, fühle ich mich mit denen wohl im Gespräch. Genau.
Und auch da ist es natürlich nicht so, nicht alle Eltern haben den Luxus, eine Tagesmutter oder eine Tagespflege für die Kinder zu haben, wo sie denken, das ist aber toll hier, das gefällt mir alles gut. Und die Person, die mein Kind betreut, die mag ich auch richtig gern. Das ist ja nicht die Regel. Nee. Also ich finde, wenn man das hat, wir haben das wirklich gehabt all die Jahre.
Ja.
Das ist ja jetzt das letzte laufende Kita-Jahr. Wir haben wirklich ein Riesenglück gehabt mit dieser Kita und bin ich total dankbar für.
Ja, zum Glück.
Aber das ist ja auch eben nicht die Regel. Aber was willst du denn machen, weißt du, wenn es halt einfach nicht anders geht? Und genau, es gibt, das wollte ich noch sagen, es gibt natürlich auch andere Kulturen oder andere Länder. Ich meine, das ist für mich auch nicht vorstellbar, aber ja, in Frankreich, wo es gar keine Elternzeit oder sowas gibt,
das
wo
ist
die
für
Kinder
mich auch
einfach ganz, ganz früh in eine Betreuung gegeben werden. Ich meine, da fragt man sich, gut, was machen die? Dann werden die da den ganzen Tag hingelegt
dann
und kriegen
die
halt eine Flasche und gut ist.
Andererseits denkt man dann auch, das kann ja auch nicht so sein, dass ein ganzes Volk jetzt dadurch irgendwie mit einer Störung oder halt irgendwie mit einem negativen Einfluss rausgeht. Ja. Das kann ich mir jetzt irgendwie...
Ja, deswegen ist das eben...
Das
und
ist sehr schwierig.
Was du auch sagst zu dieses Mom-Shaming, das ist ja auch irgendwie schon einfach ein Begriff und einfach eine Tatsache. Da habe ich dann eben auf irgendeinem random Blog hier rund ums Baby, da war dann eben auch irgendwie so eine, ja, und soll ich mein Kind dann jetzt so früh in die Kita und es fühlt sich so und so und bladibladibla. Und im Laufe der Konversation gibt es natürlich irgendwann eine Hackerei und die Frauen hacken sich da gegenseitig.
Oh Mann, ey, aber das ist doch so schade, oder?
Das ist egal, was jemand schreibt und das auch überall auch so ein bisschen dieses Defensive, ja, aber ich bin da einfach super ich bin da jetzt einfach egoistisch und schicke mein Kind in die Kita. Ich mir denke, das ist super egoistisch. Ich will mal 2 Stunden noch für mich haben. So, ja, ach nee.
Ja.
Also ich meine, Burnout ist real, weißt du?
Ja.
Und irgendwie Mental Load und diese ganze, das ist alles ja, es ist ja kein Bullshit.
Nee.
Ne? Und das kommt ja auch aus diesen Strukturen und aus diesem Belastetsein.
Ja.
Und ja, ich finde es dann eben auch einfach heavy, dass es, man versucht es natürlich, jede Person versucht es natürlich nur einfach so gut zu machen, wie sie kann. Ne,
und das ist aber halt auch schwierig, dass du bist so vielen äußeren Einflüssen da ausgesetzt, um da so ganz zu dir zu finden, wie du es jetzt genau machen möchtest und wie du es sich richtig, und das finde ich auch schwierig. Und da merke ich an mir selbst, muss ich auch aufpassen, dass man eben, wenn jetzt auch eine Mutter zu mir sagt, nee, ich möchte gerne 3 Jahre zu Hause bleiben oder 4 Jahre bei meinem Kind, das ist, was ich aus mir heraus möchte, dann merke ich, da geht bei mir so direkt so eine Alarmglocke an, wo ich denke, willst du das wirklich? Also nicht, weil ich jetzt nicht verstehe, dass jemand keine Zeit mit seinem Kind verbringen möchte, so dann denke ich so, oder liegt das daran, weil dann mal, also so, da geht direkt so dieser Schublade auf in mir, wo ich die
weil
Frau dann reinstecke.
Dass der Mann das gerne möchte, dass die Frau zu Hause bleibt.
Ja, dass du halt direkt diese Strukturen angehen, wo ich dann denke, willst du das wirklich? Oder ist das so, weil es keine Option gibt? Mhm. Oder hast du schon lange aufgehört zu überlegen, was du eigentlich wirklich willst? Und das, ich versuche mich da nur auch ein bisschen zurückzupfeifen manchmal, weil ich dann denke, ja gut.
Du kannst den Leuten nur vom Kopf gucken.
Genau, kannst du halt vielleicht in langen Gesprächen oder keine Ahnung, vielleicht wissen die Menschen es selber nicht, vielleicht weiß ich selber auch manchmal nicht, was man selber
man
so
ist ja, ich glaube,
will
auch
und was
da
man,
ist es ja
wie
so,
man beeinflusst ist.
Ja, ich glaube, auch da ist es ja einfach so, man will halt verschiedene Sachen und die will man gleichzeitig. Und das ist ja eigentlich generell im Leben so, die Gleichzeitigkeit der Dinge. Ich finde, das ist also das bei mir auch gerade ein Riesenthema. Es ist ja generell ein Thema. Ja, also das auszuhalten, diese Ambiguität, dass einfach parallel verschiedene Empfindungen, verschiedene, alles kann gleichzeitig da sein, existieren und damit den Umgang zu finden und das auch irgendwie so zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich möchte auf der einen Seite, ich möchte die beste Mama sein für mein Kind und ich möchte, dass der super stark in die Welt gehen kann und geliebt und was weiß ich alles, aber ich möchte auch, ich brauche auch mich selber und ich brauche Zeit für mich alleine und ich brauche, dass ich Stunden habe, wo mein Kind nicht zu Hause ist, weil ich da einfach anders funktioniere.
Ja.
Und das ist auch so.
Und weil ich auch wieder kreativ sein kann und überhaupt meinem Kopf das Gefühl geben kann, hier ist Zeit, was zu erschaffen.
Wo es eben nicht nur darum geht, ich muss meine Einkäufe erledigen und den Haushalt und arbeiten, sondern wo es auch noch darum geht, in unserem speziellen Fall, dass man ein bisschen Muße hat, um eine Kreativität wieder anzu anlaufen zu lassen. Und genau, und dann, also ich für mich merke zum Beispiel, dass das auch passiert. Ich bin natürlich jetzt in der Situation, ich bin getrennt lebend und ich bin die Hälfte der Zeit ist mein Kind bei seinem Papa. Mhm. Das bedeutet, ich habe natürlich andere Verteilungen von Zeiten. Also,
ja.
Wenn er bei mir ist, ist natürlich alles bei mir. Aber wenn ja. er beim Papa ist, habe ich durchaus eben auch mal tagelang nur Zeit, die Dinge zu machen.
Und wie wäre das, wenn ich in der Zeit bei dir wohne?
Ja, das kannst du machen.
Ja, voll. Und das ja,
hat man natürlich
das hat man so
in
nicht,
einem Familienkonstrukt.
Und vor allem in dem Alter, in dem mein Kind jetzt ist, ist natürlich nachmittags, wenn ich jetzt sage, so, ich gehe jetzt mal noch hoch und mach was für mich, das kannst du halt, also dann müssten die entweder gehen.
Ja, genau, aber das, ja. das war auch bei mir so und es wäre auch jetzt so, ja. ne? Also das ist,
ja.
also am besten ja. ist einfach, das Kind ist nicht da, also ist ja. es einfach.
Ja.
Und dann kann man wieder ein bisschen man selbst sein, ne?
Ja.
Frau selbst sein.
Frau selbst sein, eins selbst sein. Ja, und ich meine, dann ist natürlich auch dieses ganze Wörter, die es halt gibt für Mütter in diesem Fall, ne? Mhm. Und Mom-Shaming und all
ja,
das gibt es halt für Väter.
Das habe ich letztens auch irgendwo gelesen,
ja.
du hast es auch gesehen.
Ja, kann gut sein.
Ja, kann
und da ist es natürlich auch dieses Gespräch mit meinem Partner darüber, die sind halt...
Working Dad.
Working Dad, ja genau, Power Man.
Richtiger Powerman. Richtiger Powerman, wow, was der alles schafft.
Ja, hast du noch nie gehört, oder? Aber vielleicht sage ich das heute mal. Aber nee, ich finde es halt so interessant, wie Väter oder Männer, ich will es nicht pauschalisieren, so wie ich es erlebt habe, die sich viel weniger Sorgen um solche Sachen machen. Ne? Also viel weniger, ich glaube, die konsumieren auch viel weniger solche oder gehen gar nicht so in so diese...
Aber vielleicht ist das schon auch so ein bisschen, die haben viel eher so ein... Das klingt so ein bisschen doof, ja, aber eher so ein Vertrauen. So, ja, das Kind schafft es schon. Ja, das ist doch cool. Ja, das ist doch.
Ne? Ich auch
es ist auch ein guter Gegenpol.
Ja, total.
So.
Auf jeden Fall, wenn die auch so wären, dann wäre es.
Zu uns Müttern, weil wir und die.
Ja, genau. Ja, aber ich sag mal so, in unserem speziellen Fall, um es halt persönlich zu halten, ist es, dass der viel eher sagt, so, also dieses schlechte Gewissen, das
kennt er so.
Vielleicht. Andererseits vielleicht ist es auch so, weil ich das eher vermittle oder kommuniziere, dann geht er vielleicht gar nicht erst dahin, ne? Dass er dann schon, dass man dann eher schon in diese Gegenrichtung denkt oder fühlt. So. Aber der ist halt eher so, ja, ist doch, dem geht's doch gut da, ist doch cool. Und also so, dann denke ich, ja, stimmt. Also,
ja, aber ich glaube, es ist auch vielleicht gar nicht unbedingt so Mama-Papa-mäßig, sondern ich glaube, es ist einfach auch so ein
personsabhängig.
So ein, genau, so eine Persönlichkeitskonstitution. Ich glaube, dass du dir dann vielleicht generell mehr Gedanken machst.
Ich habe auf jeden Fall mehr Gedanken.
Und dann der kann das.
Höhlenmensch. Nee, ja, das kann natürlich auch sein.
Ist alles nur Humor, Leute, alles nur
alles
Humor.
Spaß. Aber ja, ich habe schon mehr Mütter erlebt, die auf jeden Fall sich dahingehend mehr Sorgen machen.
Ja.
Aber dazu mehr. Helen, die Zeit tickt. Wir müssen zu unserer nächsten Kategorie. Also so wie das jetzt ist, können wir Themen auch nicht beenden. Wir können es auch nicht lösen.
Das sind alles nee, lösen können wir das ja sowieso gar nicht. Darum geht es ja auch uns nicht, sondern einfach es zu besprechen, weil es uns sehr viel beschäftigt hat und weil es einfach irgendwie auch ein super spannendes Thema ist. Und weil
komplex.
Man sich da irgendwie auch immer dran reibt und immer wieder
konfrontiert. Ja, weil die eigenen Gefühle halt auch unter, also so nicht
genau, und weil es immer wieder ein Abgleichbedarf auch mit dem Alltag und mit dem eigenen Leben und man sich immer wieder halt fragt, okay, mache ich das alles gut?
Ja.
Läuft das alles irgendwie auf dem richtigen Weg? Was kann ich ändern?
Ja.
Will ich was ändern? Und wenn ja was? Vielleicht geht es auch nicht allen Menschen so, aber ich glaube, du und ich, wir sind generell so Menschen, so, es gefällt mir nicht, es muss anders werden.
Wie fühle ich mich jetzt hierzu?
Wo geht es jetzt hin? Wo soll mein Leben hingehen?
Zu viel Stillstand. Stillstand. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem.
Stillstand ist nicht so deins. Nee, kommen wir zur nächsten Kategorie.
Ja.
Bezi und Dating.
So, genau. Beziehung und Dating. Oder wie wir es coolerweise nennen, Bezi und Dating.
Wow.
Weil wir sind cool. Teil des Zeitgeists.
Ach so. Wenn man Teil des Zeitgeists ist, dann nennt, dann
denkt, nennt man das Wort, kennt man das Wort Bezi. Warte, meine Notizen. Genau, meine Notizen brauchte ich. Mhm. Full Disclosure, wir hatten kurz Pipi-Pause. Mhm. Und, und da ist mir aufgefallen, Helen, kennst du das, wenn du bei anderen Leuten aufs Klo gehst, dass man dann immer guckt, was die da so rumstehen haben an so Products und sowas?
Ja, hast du jetzt bei mir geguckt?
Ja, ich habe alles benutzt.
Bei mir steht ja gar nicht so viel spannendes Zeug, oder?
Nee, geht. Du hast nur so Patches da.
Ja, Hyaluron-Patches gegen die Zornesfalte. Mega geil.
Ja? Machen die wirklich irgendwas?
Die machen wirklich richtig was.
Ja?
Also, ja. Ich mache das schon, ihr habt die ja auch schon lange.
Hätte ich mir auch mal empfehlen können.
Du hast ja keine Falten, da habe ich immer gedacht, Verena braucht sowas nicht. Naja, das sind die, weiß gar nicht, von welcher Marke das ist. Ja gut, das ist halt jetzt hier Werbung, ne? Das kann man aber googeln. Down the Frown heißen die. Ah. Genau. Down the
Frown. Und das klebt man sich hier aufs dritte Auge?
Kann man sich quasi über die Zornesfalte kleben und das mindert einfach ein bisschen die Tiefe der Fältchen. Da ist so ein bisschen Hyaluronsäure drauf. Es polstert es halt ein bisschen auf, ne? Es macht natürlich nicht, dass sich da nichts crinkelt oder man da gar keine Falten mehr hat, aber es macht das schon. Macht schon echt einen Unterschied. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Freundinnen empfohlen. Nur dir nicht.
Ich bin ja auch nicht deine Freundin.
Nein, weil ich immer dachte, du hast so feine Haut, bei dir sieht man gar nichts.
Ja, ist klar. Du siehst mich einfach durch eine rosa-rote Brille.
Weil ich immer verliebt bin in dich.
Okay, gut, kurz dazu. Das können wir ja mal noch.
Ich schenke dir noch eins.
Kannst du mal eins schenken.
Kannst du mal gucken, wie du dich morgen fühlst.
Ich will das lieber hier für diese Unteraugen.
Also das gibt's aber auch. Ich glaube, du kannst ja überall was ins Gesicht kleben.
Ja, ach so. Ja, mache ich. Mhm. Wenn man so einfach für immer einfach was hinklebt, dann sieht man einfach nichts mehr davon. Also,
du hattest das doch schon mal, irgendwie so komische goldene Patches unter die Augenringe.
Ja, ja.
Auf die Augenringe meine ich
ja,
natürlich.
Ja, die sind tiefer unten. Ja, das habe ich häufiger gehabt, wenn man dann danach so ein schweres Make-up auch da drauf, dass es so ein bisschen feucht ist. Mhm. Gut, kurzer
Ausflug.
Mhm. Ja, okay, Bezi und Dating. Mhm. Ich habe mitgebracht eine Frage. Nee, ich habe erst eine lustige Frage und dann komme ich zum anderen. Mhm. Und meine lustige Frage ist, also ist nicht lustig, aber warum nervt es eigentlich immer so, wenn der Partner krank ist? Warum?
Naja, hat dich das auch schon genervt, bevor ihr Eltern wart? Oder nervt dich das erst seit ihr?
Ich kann
da
grundsätzlich nicht so gut mit umgehen. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so ein Krankenschwester-Typ, so ein Versorger-Typ.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, was.
Das tat mir dann auch direkt wieder total leid, aber.
Also, ich meine, du fragst mich ja deswegen nicht, dass ich das wüsste, aber ich vermute mal, was ich schon auch kenne, ist. Dieses Bedürftige, was dann da so rauskommt, ne? Das Leidende, so irgendwie bin ich, ne? Dieses schwache, leidende,
das finden wir einfach nicht
bedürftige.
Sexy.
Nee, das ist, dass es vielleicht einfach so augenblicklich dann du dich so fühlst, wie als wäre es eine Erwartungshaltung an dich, dass du etwas daran änderst, dass du dich kümmerst und dich sorgst und du hast aber eigentlich keine Kapazitäten und keinen Bock.
Ja, als Eltern ist auf jeden Fall nochmal extrem.
Genau, als Eltern ist es halt super extrem, weil dann fällt der andere halt aus.
Ja.
Und man macht dann eben alleine alles mit dem Kind.
Ja.
Das ist auch schon mal so unterschwellige Aggressionen, die ich dann da früher manchmal hatte.
Ja.
Jetzt ist es ja einfach immer geklärt und wenn einer krank ist, dann kann er sich vielleicht auch einfach mal auskurieren.
Ja.
Ja, das wäre jetzt mal so kurz meine Erklärung.
Ja, das denke ich auch. Also als Eltern macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Ich merke einfach, ich meine, manche haben ja auch vielleicht dann so ein, da springt dann sowas an, wo ich man sich dann gerne sorgt und kümmert. Das habe ich irgendwie.
Du kochst dann nicht eine Suppe oder einen Tee oder so?
Doch, mache ich. Mach ich
aber mit Widerwillen.
Doch, mache ich natürlich. Am Ende. Ich frage auch dann, wie geht's denn jetzt? Aber ich merke schon.
Wie geht's denn jetzt?
Geht's
dir jetzt mal besser oder was?
Obwohl mein Mann gar nicht so ein Leidender ist. Ich weiß auch nicht, warum. Deshalb finde ich auf jeden Fall interessant. Also ich meine, ich kommuniziere das schon auch dann offen, dass ich dann...
Es nervt mich, dass du krank bist. Ja, man kann halt nichts dafür. Also es ist, ich weiß nicht.
Es löst einfach so ein...
Ich weiß noch, dass irgendwann mein Kollege erzählt hat, der gesagt hat, ja, wenn ich richtig krank bin, ist egal, 40 Fieber, meine Frau sagt nur so, und dann geht's weiter. Das fand ich auch hart.
Das war so gemein. Ne?
Wow,
weil eigentlich, wenn ich wirklich krank bin, dann will ich auch umsorgt werden. Also dann finde ich das schon auch schön.
Ja, man will vor allem einfach seine Ruhe. Ne?
Ja, auch das.
Also im besten Fall kocht einem dann jemand eine Suppe und genau. Aber ich, also was ich auch hatte in diesem Familienkonstrukt, war dann schon auch so ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Ne? Also wie schlecht geht es mir denn, dass ich mich jetzt hier ins Bett legen darf?
Ja.
Ne? Also,
ja. Das macht man als Eltern eigentlich. Also da muss es schon.
Macht man nicht? Ja gut, also
da muss es schon so schlimm sein, dass das gar nichts mehr geht. Ja, auf jeden
gut,
Fall.
Aber das gibt's ja manchmal.
Ja, ja.
Also weiß ich nicht, Magen-Darm oder auch mal eine Grippe oder eine fette Erkältung,
ja.
Wo man, und das ist ja auch das Ding, dass man ja eh, man ballert ja eh noch so viel durch mit Kind. Ne? Also da muss man sich wenigstens nachmittags mal eine Stunde oder zwei ins Bett legen dürfen.
Ja, ja, eigentlich.
Aber
schon.
Es ist, ich glaube letztendlich, also bei mir war es dann schon immer einfach so dieses Gefühl von so, boah, ich bin auch so fertig, ich bin halt nicht krank, aber ich will mich auch hinlegen und ich brauche jetzt auch eine Pause. Und ich
machst du, dass man sich ärgert? Scheiße, ich will auch krank sein. Komm doch mal, komm. Ja.
Keine Ahnung, sowas vielleicht.
Ja, ja, ich denke auch.
Man muss, glaube ich, dann vor allem, also wenn ich mich jetzt so daran erinnere, vor allem einfach eher lassen. Ne? Einfach sagen, ja, mach du mal. Und gar nicht so sich dann auch noch darum kümmern, sondern vielleicht einfach sagen, okay, dann leg du dich ins Bett, ne? Hier hast du einen Tee und dann muss aber einfach um alles andere sich selbst gekümmert werden, wenn man dann was essen will oder nicht. Und ansonsten macht man dann halt sein Ding.
Ja.
Ne? Und dann ist ja auch wieder gut.
Ja.
Ich glaube, das ist eher, ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen so diese, das, was da drunter liegt, so dieses eigentliche Gefühl von, es ist alles eh irgendwie ungerecht verteilt und ich mache eh schon mehr und ich bin sowieso am Limit und jetzt bist du krank, obwohl du ja gar nicht so viel machst wie ich. Jetzt mal so ganz hart ausgesprochen, ne?
Ja.
So, und das ist, es ist ja auch immer so, oh, ich bin krank, ich kann nichts mehr. Es ist ja auch der Körper, ne, Shutdown, wo man selber aber irgendwie noch durchhält und durchhält und durchhält und selber irgendwie der Körper nicht sagt, so, ich kann jetzt auch nicht mehr, weil wenn du auch nicht mehr könntest, ja, wer würde es denn dann machen?
Das stimmt. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei uns war das jetzt gar nicht mit so Krankheit, sondern mein Mann hat sich verletzt und dann das tut mir natürlich total leid, aber es hat mich dann auch genervt nächsten Moment, weil ich dann dachte, passt doch besser auf.
Ja, gut. Ja, gut. Kommen wir doch mal zur nächsten Frage, weil vielleicht finden wir raus, was all dem noch zugrunde liegt.
Ich habe mich natürlich liebevoll um ihn gekümmert. Das
gut.
Und am Ende ist es natürlich, will ich natürlich nicht, dass dem irgendwas passiert. Das ist, glaube ich, eher so dieses, genau das, was darunter liegt, ist, glaube ich, dieses Verteilungsding. Und wo du dann denkst, und jetzt passiert auch noch irgendwas, weswegen
du ausfällst.
Du gewisse
jetzt
Sachen
hast du,
nicht
jetzt
machen
hast du nämlich wieder Rückenschmerzen und jetzt kannst du wieder gar nichts mehr.
Ja, ja. Und genau. Und da kommen wir zu dem Thema, was eventuell darunter liegt, ist nämlich, dass ich wir haben jetzt auch so ein Coaching angefangen und ich hatte letzte Woche dann schon so ein bisschen aufgeschrieben, weil ich halt merke, dass ich auf einige Sachen reagiere, auf so eine Art und Weise, zum Beispiel, sei es jetzt, wenn mein Mann sagt, wir gehen übermorgen mit den Jungs essen oder wir fahren in Urlaub und so. Mhm. Und dann haben wir irgendwann darüber gesprochen, weil er dann zu mir meinte, musst du denn auf alles mit einem Augenrollen reagieren? Kannst du nicht einfach mal sagen, okay, viel Spaß. Mhm. Und dann ist
machst du richtig Augenrollen dann? Ja.
Ich versuch's gerade so. Oh. Nee, aber es kommt mir, je nachdem, in was für einer Verfassung ich bin, kommt es mir, also und dazu muss man aber sagen, dass mein Mann jemand ist, der extrem gut plant, der tut das in den Kalender, der guckt, ob da irgendwas ist, der plant das schon lange vorher, also der ist jetzt nicht
jemand. Bespricht er das denn auch mit dir oder plant er das nur alleine?
Der bespricht das schon irgendwie dann auch, ich habe auch gesagt, ja, der ist halt so ein Kalendertyp, ich habe gesagt, dann bevor du es in den Kalender setzt, sag's mir vielleicht erst, ja, weil ich weiß, dass er das versucht, alles richtig zu machen und so. Und aber eigentlich ist das für dich dann so, ach ja, jetzt steht das ja schon da. Ja, das Ding ist, er sagt, du kannst das ja auch machen. Wenn ich da nichts hab, dann mach du das doch.
Ja.
Und da kamen wir halt an diesen Punkt dieser.
Ich kenne diese Diskussionen im Übrigen auch noch aus meiner früheren Beziehung, ja.
Ja, zum Glück kann man das auch. Aber auch diese Erwartungshaltung, dass man eigentlich möchte, dass die andere Person es so macht.
Wie man selber.
Wie man selber oder wie man es selber gerne hätte.
Ne? Dafür muss man nicht kommunizieren, dass man es gerne so hätte. Ne? Ja. Man kann es nicht einfach still erwarten. Das
geht nicht. Und deshalb muss ich jetzt dann halt auch lernen, das zu sagen. So. Und das ist ja dann auch gar nicht schlimm. Aber in mir ist trotzdem dieser dieses Ungleichgewicht oder Ungerechtigkeitsgefühl ist irgendwie ganz ausgeprägt in solchen Sachen, obwohl ich auch Sachen unternehme und ich auch abends weg bin und ich auch schon im Urlaub war. Aber was ich so schlecht beschreiben kann, ist dieses Gefühl von, dass ich jetzt zum Beispiel nicht eine Woche wegfahren würde ohne mein Kind. Genau. Also jetzt noch nicht. Vielleicht
würde er das machen oder plant er das?
Ich glaube, das würde er machen.
Macht er aber ja auch nicht.
Naja, die haben jetzt was geplant fürs nächste Jahr. Und
eine Woche?
Ja, knappe Woche. Also es ist noch nicht geplant, weil ich mit Augenrollen reagiert habe. Und er hat dann irgendwie das zu einem Zeitpunkt gesagt, der für mich vielleicht gerade nicht so angenehm war. Und dann habe ich sehr, sage ich mal,
ungeforscht
reagiert.
Ja.
Und dann haben wir hinterher auch nochmal darüber gesprochen. Dann habe ich auch gesagt, ja, weil er meinte, es ist ja noch gar nicht geplant. Ich muss das auch nicht machen oder ich fahre nur ein Wochenende. Der ist ja dann auch direkt so, ja, dann lasse ich es halt. Und dann denke ich wieder, nee, das finde ich aber auch blöd, weil ich will nicht, dass du es wegen mir lässt. Weil
was willst du denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich will eigentlich eher, also dieses, dass das mit mir besprochen wird. Ich will nicht, dass er um Erlaubnis fragt, weil das ist ja Quatsch. Weil ich kann ihm das weder verbieten noch erlauben. Aber irgendwie will ich halt mit reingeholt werden. Ja, ja. So. Oder wie fühlst du dich dabei?
Wie können wir das möglich machen, dass ich das mache und du bekommst dafür das aber auch?
Ja, oder genau, der ist ja eh so, ja, du kannst auch wegfahren, das kriegen wir schon hin. So, das ist ja eben das Ding, deswegen fühle ich mich ja auch so doof dabei. Weil
du willst halt nicht wegfahren.
Ich will schon wegfahren. Aber das finde ich ja eben die Diskrepanz, die im Kopf, dass du irgendwo denkst, ich wollte eine Woche alleine irgendwo hin, eine Woche fände ich vielleicht zu lang, aber ich will das schon auch, aber ich würde das mit einem anderen Gefühl machen als er. Und das finde ich manchmal so schwierig zu kommunizieren, dass da bei mir noch 2, 3 andere Schritte im Kopf sind, die das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber das finde ich manchmal so ungerecht, weil das was ist, was glaube ich einfach auch, was schon eben ja Thema war, so entweder Mann, Frau, Mutter, Vater, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Persönlichkeitsding, aber dass ich quasi gewisse Gefühle dabei habe, die ich nicht unbedingt abschalten kann und ich möchte aber, dass mein Partner das irgendwie genau versteht, warum ich mich so fühle, aber das geht eben einfach nicht.
Ja, also ich kenne diese Situation schon auch, weil das war bei uns früher ziemlich ähnlich auch, dass mein Partner damals eben auch einfach immer eher einfach so Sachen in den Kalender geschrieben hat und gesagt, ja, kannst du doch auch machen. Ja, und wenn wir beide dann so halt einen Babysitter und ich war immer so, ja, aber, und ich hatte immer so ein Gefühl von, ja, aber ich will nicht so viel Babysitting organisieren, ich will, dass mein Kind dann eher bei mir ist oder wenn dann schon du nicht da bist, soll wenigstens ich da sein. Ja. Wenn nicht ich da bin, dann sollst du da sein und nicht irgendjemand anderes.
Ja.
Und auf jeden Fall, ich glaube, so ein bisschen habe ich mir damals gewünscht, dass wir einfach total an einem Strang ziehen und dass der andere nicht raus will aus dieser Verpflichtung und raus will aus dieser Familienbubble, obwohl die manchmal so anstrengend ist. Und es ist, glaube ich, auch irgendwie immer ein bisschen gekoppelt, ich weiß nicht, bei mir vielleicht auch gekoppelt gewesen an so an eine Angst, dass er könnte sich abwenden, ne? Er könnte das nicht wollen, er könnte, genau, er merkt dann, es geht mir sowieso viel besser, wenn ich nicht immer nur mit der Familie bin. Das Bescheuerte ist natürlich, es geht jedem viel besser, wenn sowohl die Frau als auch der Mann nicht dauernd in der Familie sind, ne? Und man nicht die ganze Zeit aufeinander hockt, völlig klar. Ja. Das ist der absolute Tod. Und trotzdem ist das vielleicht irgendwie so ein, gerade so in dieser ersten Zeit irgendwie auch so ein ganz, ja, weiß ich auch nicht, so ein archaisches Ding vielleicht auch, ne? Dass also man irgendwie, man will einfach nicht, dass der Partner zu weit weg ist. Vielleicht ist das auch irgendwie sowas noch, wenn ich einfach Gedanken, die ich dazu habe. Ja, und ich glaube wirklich so dieses, ich will einfach nicht, dass du das hier schon verlässt.
Ja.
Das ist, weil ich brauche dich in diesem System, in der Sorge um unser Kind. Und wenn dann der Partner eben so, ja, ist doch super, geregelt, ja, mach das doch auch. Dann hatte ich, glaube ich, auch mal so ein Gefühl, ja, aber unser Kind ist doch da, der braucht uns doch. Das ist doch, ich will doch jetzt irgendwie nicht hier, wir sollen nicht weg wollen von diesem kleinen Mäuschen, was so süß und was wir so über alles lieben, was gleichzeitig so unfassbar anstrengend ist im Alltag, ne? Vielleicht irgendwie auch sowas. Und dann glaube ich schon auch, dass dann auch eine Rolle spielt, ich war sauer auf meinen Partner damals, dass er das so konnte. Also ich war irgendwo neidisch, dass er diese Freiheit in sich getragen hat, zu sagen, ja, das brauche ich jetzt. Also erstens,
das meinte ich ja eben,
fühlen, ich nehme das ja. wahr, das brauche ich, sich diesen Raum nehmen, was ich immer ganz schlecht nur geschafft habe, und das dann auch umsetzen. Ja. Und ich glaube, so diese Kombi, das bedarf dann eben einfach so einer gewissen Portion gesunden Egoismus, weißt du? Und als Mama hat man das vielleicht eben so früh nicht oder nicht, oder als, weiß ich nicht, vielleicht als Verena, als Helen, keine Ahnung.
Ja.
Ne, ja, und dass das dann einfach so ein, es ist ein ganz unlösbares Ding.
Das
weil
meine
du
ich.
Weißt halt in dem Moment, ja. weißt du ja, es bleibt dir nichts anderes übrig, du kannst ihn ja nur lassen, weil wenn du immer sagst, will ich nicht,
ja.
dann schlägt das sich irgendwann.
Und das ist ja eben auch das
nieder.
Ding, es ist in mir ist ja auch, dass ich ihm das gönne und dass mir auch nicht um die Aktivität an sich geht, sondern ich finde das ja auch schön, dass der Sachen mit seinen Jungs plant und dass der Hobbys hat und dass er da was unternimmt, das finde ich ja auch toll. Mhm. Also es ist ja nicht so, ich will nicht, dass du mit deinen Jungs irgendwo hinfährst, das ist das gar nicht, sondern es ist, glaube ich, dieser Wunsch oder diese Sehnsucht danach, dass er das Gefühl, was ich irgendwie dabei habe, auch fühlen kann oder versteht. Und das finde ich manchmal so schwierig, weil das eben nicht geht.
Ja, ihr seid halt nicht eine Person. Ne?
Nee, Gott sei Dank. Aber am liebsten wäre ich in einer Beziehung nur mit mir. Aber
ich glaube,
das habe ich, glaube ich, auch dieses Ungerecht oder dieses Ding, was ich, glaube ich, in den Kleinkindjahren und seit der Geburt und Schwangerschaft, ich glaube, das ist was sich mit mir, was da auch mit reinspielt, ist so dieses, so schön ich das auch fand, dass ich das Kind getragen habe und so schön es auch ist, dass man das Kind zur Welt bringen darf und die Verbindung, die danach ist zwischen Mutter und Kind, das ist ja auch total besonders und auch ein Privileg, aber ich empfinde das schon auch als Belastung oder als krass manchmal, weil das ist was, das kann dir niemand abnehmen, ne? Also das kann dir auch in so einer normalen heterogenen Partnerschaft, in der wir führen, kann der Vater es dir nicht abnehmen, ne? Du bist halt die Schwangere, du bist die Stillende, du bist danach die erstmal Hauptbezugsperson und all das, was damit einhergeht, diese Belastung oder auch dieses Gefühl, dieses tolle, aber auch schwere Gefühl, was da schon mal dran hängt. Ich glaube, darum geht es mir auch häufig.
Das ist ein Ungerechtigkeitsgefühl.
Genau,
ne?
Genau.
Und was aber quasi von der Natur so gemacht wurde.
Und das ist meine Schwierigkeit, die ich damit, und die strahlt sich dann in all diese kleinen Situationen auch schon mal rein.
Ja,
ne? So dieses, ach, du gehst jetzt. Weißt du, so. Ach,
komplett,
so.
Ich kenne das Gefühl genau auch. Also weiß ziemlich genau, wovon du sprichst, wie sich das anfühlt. Und bin da auch immer nur dahin gekommen, das zu denken, es ist unlösbar.
Ja.
Es ist einfach nicht lösbar.
Ja.
Das ist quasi... Das ist halt, wie es ist.
Ja.
Ja. Und dann muss man das akzeptieren, dass das für eine Weile so ist.
Und deswegen glaube ich, dass ich mir, und dadurch, dass ich natürlich dieses Jahr auch viel weniger gearbeitet habe als normalerweise und all das auch teilweise für die Familie oder so, dann da kommt dann auch noch so ein Quäntchen dabei, ne? Dass du denkst, so, okay, der ist viel, so viel früher wieder in seine Normalität übergegangen als ich.
Mhm.
Was wir natürlich besprochen haben und was auch irgendwie auch in unseren, wie wir das gemacht haben, normal war.
Mm.
Und ich mache ihm da auch keinen Vorwurf raus, aber das alles spielt rein in dieses Gefühl von Ungerechtigkeit. Mm. Ja.
Und trotzdem ist es ja auch so, dass zum Beispiel die Tatsache, dass du jetzt nicht mehr so viel gearbeitet hast wie vorher, ist ja nicht nur der Tatsache geschuldet, dass du... Also natürlich auch, dass du, ne, dass es sich so ergeben hat, dass das Kind eben nicht mit einem Jahr in die Kita gehen konnte, sondern erst mit 2 Jahren. Es war ja ein Mix aus, dass ihr das auch wolltet und das war aber auch irgendwie einfach äußere Umstände wegen Umzug und so. Und trotzdem glaube ich auch, dass eben diese Tatsache, dass du viele Sachen auch nicht mehr machst wie vorher, auch damit zusammenhängt, dass du dich als Person ja vielleicht auch weiterentwickelst und auch einfach die Dinge sich verändern, der Blick auf gewisse Zustände, ne, und Arbeitskonditionen und so weiter, sich einfach total geändert hat.
Ja.
Und dass es einfach was ist, wo man auch, und ich glaube, das ist manchmal auch das, was so schwer ist, dann zu akzeptieren, man verändert sich auch so doll.
Voll.
Und mit dieser Veränderung geht einher, dass man Entscheidungen trifft, die sind nicht immer nur dann karriereorientiert oder super egoistisch, sondern quasi zum Wohle des Kindes, zum Wohle der Familie.
Ja.
Und das, finde ich, ist auch manchmal schwer
einfach
zu akzeptieren. Auch wenn man das so fühlt und auch wenn man das entschieden hat aus einer Überzeugung heraus und aus einem Gefühl von, das ist aber jetzt das Richtige.
Ja.
heißt es nicht, dass man danach die ganze Zeit denkt, ja, ist auch einfach super geil, dass ich jetzt
so
hier...
So war das total. Und ich glaube, das ist was jetzt, was für mich oder für uns ansteht in dieser Zeit. Und das habe ich jetzt in diesem Coaching mit. Da sind halt, ich hatte in dem Coaching gesagt, so ich...
Was habt ihr gemacht? Ein Beziehungscoaching?
Beziehungscoaching,
also
genau.
Paartherapie,
genau.
Stunde.
Mhm. Genau. Und dass ich einfach merke, da ist bei mir einfach, als ob jetzt gerade so Verena 2.0 sich entwickelt.
Mhm. Spannend.
Ja, ist auch super spannend. Und das halt natürlich auch mit ein bisschen mit Trauer und Abschied zu tun
ja.
hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das jetzt kommen wir Tränen.
Ja, das ja. ist ja auch das, was passiert und was einfach... so aufwühlend ist. Ne? Also
und ich möchte ja, einfach, dass er das versteht.
Ja, das kann ich verstehen. Das ja. ist ja auch, es ist ja auch eine riesengroße Transformation, die ja. man durchmacht.
Und ich glaube, das ist das, was eben vielleicht in der Situation oder wie wir eben durch die Natur und wie das alles beschaffen ist, dass Väter das oder die, die eben nicht diese Transformation so auch tatsächlich im Väter machen im Gehirn schon auch eine Transformation durch, aber
ist
eben nicht so stark wie bei Mütter.
Ist vielleicht auch... Also das ist ja zumindest dadurch, dass es bei uns so körperlich ist, fühlen wir es natürlich auch noch
ja,
mal
Ja, das Gehirn wird
ne?
tatsächlich umstrukturiert.
Ja, ja.
Und das ist halt auch anstrengend. Und
ja,
das kann dir aber halt so sehr, ich möchte, dass er das genauso fühlen kann, wie ich das fühle, das geht halt einfach nicht. Ne? Und
ja.
das finde ich, manchmal kommt man da an so Grenzen des Erklärbaren. Und dann merke ich einfach, dass ich verhalte mich dann gemein oder ungerecht, weil ich halt eigentlich... möchte, dass er das versteht, wie ich mich in dem Situation
ja.
fühle. Aber diese neue Entwicklung und diese neue Version von einem selbst werden, von mir selbst werden, das ist schön, aber es ist auch anstrengend.
Ja, ich meine, letztendlich ist es schon auch ziemlich toll, finde ich. Und ich bin in der absoluten Überzeugung, dass wir Frauen, wir Mütter dann, aber auch die Väter, ne? Also, dass
ja.
man einfach, ne, man kriegt eine reifere Version, eine tiefere Version, ist also von sich selbst und das ist was total super Schönes, aber ja, es ist halt so ein Wachstumsschmerz, den
ja.
man da hat, ne?
Ja.
Und eben auch einfach zu akzeptieren, so, ja, ich bin halt nicht mehr so wie mit Anfang 30, ne?
Naja.
Also,
Jetzt bin ich halt so wie Mitte, Ende 30.
Bist du ja auch noch. Aber nächstes Jahr nicht mehr.
Dann bin ich direkt Anfang, Mitte 40. Ja, das ist es. Das ist es. Und ich glaube, jetzt kommt so, das sagt man ja auch so, dass nach so 2 Jahren sich nach der Geburt das alles so,
genau.
so ungefähr wieder settelt.
Ich hatte, glaube ich, tatsächlich nach 2 Jahren das erste Mal wieder das Gefühl, ah ja, da bin ich.
Ja.
Jetzt habe ich mich irgendwie zurück.
Ja.
Und genau, und trotzdem bin ich auch jetzt eine andere Person als
ja.
vor 4 Jahren.
Ja, ich meine, das ist auch situativ, ne? Also ich merke ja auch, es gibt natürlich auch Situationen, wo ich denke, so jetzt fühle ich mich.
Ja, natürlich, klar, ja. aber ich glaube, so diese
das Grundsummen ist
genau,
halt anders.
Genau,
ja.
diese Grundstruktur, die man dann so mitbringt, ist einfach anders
ja.
als ohne Kind.
Ja, und das ist halt für. Um den Bogen, ich habe schon wieder falsch, den Bogen zu spannen zu BC und Dating, ist das natürlich auch krass für eine Elternbeziehung, ne? Also für die Beziehung
ja,
zu
für
deinem
die Paarbeziehung ist es,
meine ich, für die
genau,
Paarbeziehung,
für
die Eltern werden,
ja.
um
ja.
das auch mitzuerleben
ja,
und zu tragen, wie
und
man gerade so drauf ist.
Eben, und dann ist es natürlich bei euch auch so, und bei uns war es ja auch so, dass ihr wart ja nicht sehr lange zusammen, bevor ihr Eltern
ja.
geworden seid,
mhm.
ne? Also kriegt man so, gerade lernt man so eine Version von jemandem kennen und dann, huch, ist diese Version irgendwie auch schon wieder vorbei.
Und die Sorge natürlich auch, dass der Blick des Partners anders auf einen selbst wird, weil man selber...
Du hast Sorge, dass das...
Ja, darüber sprechen wir schon auch und das habe ich auch gesagt, aber ich bin natürlich auch anders jetzt zu Hause und weniger das, was vielleicht am Anfang das Attraktive an mir war.
Tja. Nämlich, also...
Pech. Ja,
ja, vielleicht auch, oder?
Ja, ja, na klar. Das, aber diese Sorge natürlich, dass du denkst, ja, am Anfang, ja gut, das ist die Freiheit,
frei
die man austreibt. Ne?
Ja, gut, also.
Und das meinte aber der Coach, das fand ich ganz schön, jetzt kommt halt eine Zeit in der Beziehung, jetzt haben wir natürlich schon fast 2-jähriges Kind, aber der meinte, die Sachen, die halt am Anfang so als besonders attraktiv und faszinierend, die werden halt jetzt auch
nervig.
Zu nervig.
Ja.
Und das ist halt eben genau nach dieser Zeit.
Ja.
Nun haben wir halt eine Familie gegründet in der Zeit und dann ist das alles eine Zeit lang auch nicht so präsent gewesen. Ne? Und jetzt, wo wir alles so ein bisschen sich settelt ne? und der Kleine etwas unabhängiger oder beziehungsweise mehr Zeit für uns wieder haben, kommt das natürlich jetzt kommt das natürlich alles erstmal wieder hoch oder realisieren wir erstmal, was alles so da ist.
Ja, ja, eben. Und ich meine, da habt ihr natürlich auch richtig Gas gegeben, ne? Also in eurem Fall habt ihr wirklich alles gemacht, was man irgendwie so machen kann.
Ja.
Und klar, muss man dann natürlich erstmal aus diesem Wirbelsturm wieder raus und dann überhaupt mal gucken, so,
wo sind wir denn sind jetzt wir eigentlich? Hier? Apropos, wo sind wir hier?
Ja, Hallen. Am Ende, ne?
Am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin am Ende, Leute, das kann ich ja immer sagen.
Wir haben aber noch ein paar lustige Fragen, die ich dir jetzt stelle.
Komm, mach schnell.
Pass auf.
Heiße Frage und Quatsch.
Würdest du lieber ein Jahr lang flüstern oder ein Jahr lang schreien?
Lieber ein Jahr lang. Boah, es ist schwer, flüstern. Schreien finde ich also ultra anstrengend.
Aufgestanden! Ich mach's so!
Guten Morgen! Furchtbar.
Aber wenn dir nicht jemand hört.
Horror. Würde bei mir gar nicht gehen, wenn ich wütend werde. Ich hätte wahrscheinlich keine Stimme mehr am Ende von diesem Jahr. Okay.
Also,
und du?
Hast du jetzt flüstern gesagt? Ja. Was? Oh, ich glaube, flüstern wird mich hart nerven, weil da musst du immer jemand zu jemandes Ohr hin, weil es versteht dich ja auch niemand. Ich glaube, du gehst essen mit Leuten, bist am Tisch.
Lieber rumbrüllen. Ja, cool.
Ich glaube, vielleicht würde ich mir was anderes überlegen. Zettel schreiben. Ach so, scheiße.
Also du nimmst Schreien.
Ich nimm Schreien.
Cool. Das passt doch zu uns.
Lass uns in der Zeit auf jeden Fall einen Podcast aufnehmen.
Typ.
Hallo, Giselle.
Ja.
Okay. Würdest du lieber alle Sprachen sprechen oder alle Musikinstrumente spielen können?
Alle Musikinstrumente spielen können.
Ja?
Ja, auf jeden Fall, klar.
Okay. Krass, ja?
Ja. Du nicht? Anscheinend nicht.
Ich weiß nicht, ich habe da eben schon, als ich mit
wie geil wäre das denn, ey? Also ich...
Ja, aber was machst du denn dann? Du kannst ja nicht alle gleichzeitig spielen.
Nein, aber ich würde natürlich, alle meine Musik würde ich alles selber einspielen. Ich könnte überall für jede Band, klar, kein Problem, ich spiele Drums. Ich werde Bassistin.
Multi-Instrument, ja, das ist natürlich gut, das stimmt. Für Jobs geil. Ja, wir müssen immer noch ein Instrument lernen. Ich muss mal noch Tambourin lernen jetzt.
Cool, cooles Instrument.
Nur bei allen Sprachen ist natürlich geil, dass du halt mit jedem, jeder Person in der Muttersprache sprechen
willst.
Ja. Ist egal, ne?
Instrumente werden mir
wichtiger. Ja, ist geiler. Ey, stell mal vor, du kannst auf einmal so ein Klavierkonzert spielen.
Ja, oder einfach so Bassistin sein.
Oder ein Schlagzeug-Solo spielen.
Wie geil wäre das? Oder so Gitarre.
Komm ich erstmal so an zu meinem Bruder und sag so, tschüss.
Genau.
Ja, nee, ist geil, das stimmt. Okay. Lieber alles wissen oder alles vergessen können?
Oh Gott. Was heißt das, alles vergessen können? Was heißt das?
Ich habe mich gefragt, jetzt bei der Frage, kann man selektiv Sachen vergessen können?
Ja, genau.
Können? Das fände ich okay.
Das fände ich auch okay, aber wenn ich wirklich alles vergessen würde, dann würde ich lieber alles wissen wollen.
Ja.
Das wäre auch krass. Doch, ich würde alles wissen wollen.
Oh, das ist auch anstrengend. Stell dir vor, du vergisst immer alles. Entspannt.
Ja, hohle Fritte, die durch die Gegend läuft. Ich glaube, ich würde alles wissen wollen. Alles.
Aber okay, angenommen, du könntest selektiv vergessen.
Ja, das mache ich auch so.
Aber nicht selektiv.
Naja, manche Sachen kann ich nicht vergessen. Aber ich glaube, ich würde trotzdem will man lieber vergessen? Alles wissen wollen.
Ja, ich will auch lieber alles wissen.
Okay, cool.
Ja, cool.
Das waren coole Fragen, alles klar. Ja,
jetzt habe ich noch zwei Fragen.
Ach so, meine Güte.
Die sind lustiger.
Die armen Leute, die können nicht mehr.
Pass auf. Würdest du lieber ständig laut Ja rufen, wenn du gähnst oder immer miauen, wenn du lachst?
Lieber Ja rufen, warte, wenn ich gähne. Miau, miau.
Boah, das wäre, ich würde...
Miau, finde ich auch so ein richtiges Anti-Wort.
Ja, ständig laut Ja rufen, wenn du gähnst. Ja! Okay, das wäre lustig, das mache ich auch. Würdest du lieber für immer mit Brokkoli-Haaren leben oder mit Spaghetti-Beinen?
Mit Brokkoli-Haaren.
Ja, ich auch. Ja. Spaghetti-Beine werden. Aber können die dann als stehen?
Wenn sie nicht
sind das ungekochte Spaghetti oder gekochte Spaghetti?
Das ist eine geile Frage.
Bei mir wäre es auf jeden Fall jetzt Spaghetti mit Tomatensauce.
Brokkoli-Haare.
Ja, okay, cool. Würde ich auch mal.
Cool, alles klar. Das war eine schöne Folge. Wir sehen uns nicht, aber wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja. Und wir haben noch ein kleiner, wollen wir noch was ankündigen?
Ach so.
Das ist ja unser Podcast.
Ja, stimmt. Letzte Sache.
Ja, immer hinne. Falls ihr in Köln im Umgebung wohnt, am 20. Dezember gibt es ein More Voices Event für
Christmas
euch. Singen. Wir werden singen, genau, Weihnachts singen. Also wenn ihr Lust habt, über rausgegangen, gibt es Karten. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald.
Hier im Podcast.
Genau.
Tschüss, Leute.
Tschüss.